herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute Abend hier mit Andrea sprechen zu dürfen, am 25. Fototreff. Ich danke ganz herzlich dem Team, das sich eben da gerade so herzlich selbst vorgestellt hat, insbesondere natürlich Tobias, Charlotte, Sarah und Winnie. Und natürlich gilt mein Dank Andrea, die mich eingeladen hat, hier mit ihr heute das Gespräch zu führen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir sprechen, sondern wir haben schon, oder ich hatte das Glück, schon zweimal mit dir sprechen zu können im Rahmen meiner Gespräche, Künstlergespräche in Ateliers, die ich regelmäßig veranstalte. Wir haben da meist über fertige Arbeiten gesprochen. Und insofern freue ich mich, dass ich die Gelegenheit habe, heute deine Arbeit auch noch mal von einer anderen Perspektive kennenzulernen. Und zwar werden wir uns heute drei Werkserien von dir anschauen. Das Erbgericht, das Eck und Hive. Und zwar mehr über den Prozess, wie die Arbeiten entstanden sind, sprechen, als sozusagen über das Ergebnis. Dann zuletzt wirst du uns einen Einblick eigentlich in einen Work in Progress, der gerade stattfindet, geben, und zwar in genau eine Arbeit, die du gerade in Dessau machst. Du bist Residentin im Bauhaus in Dessau und wir haben genau die tolle Gelegenheit, da etwas mehr zu erfahren. Last but not least, Q&A im Anschluss. Ein ganz kurzer Einblick eigentlich in die Biografie von der Andrea. Andrea Grützner ist 1984 in Pirna geboren. Sie hat Kommunikationsdesign in Konstanz studiert und von 2010 bis 2014 Fotografie an der FH in Bielefeld. Du hast kein IT studiert.
Nein.
Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen hast du in den vergangenen Jahren, konnten wir in den vergangenen Jahren sehen. Und zwar zum einen 2017 eine Einzelausstellung im Center for Photography in Melbourne bei Robert Morath, der dich vertritt. Hier in Berlin hattest du eine Einzelausstellung. 2016 Kunstverein Lüneburg, aber auch Gruppenausstellungen in Martha Herfurt und in den Deichtorhallen. Zurzeit stellst du im Goethe-Institut in Paris bis Ende Oktober aus, zusammen mit Kyong Ji Cho. Gut. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Stipendien und Preise hast du bekommen. 2017 ING Anziehen Talent Award, den Nachwuchspreis 2016 vom Pfalzpreis für Bildende Kunst, den Forum Talent Award. Und 2014, 2015 gute Aussichten mit dem Erbgericht. Die erste Arbeit, die du uns präsentieren möchtest, ist das Erbgericht. Und es ist nicht nur deine erste Werkserie, sondern vielleicht auch die bisher persönlichste. Du kehrst zurück an einen Ort der Erinnerung und dein erstes Foto ist gleich eigentlich ein ganz privates.
Ich darf übernehmen?
Unbedingt.
Vielen Dank, Julia. Schön, dass du die Zeit dir nimmst, mit mir das Gespräch zu führen.
Darf ich ganz nah an dich ankommen?
Hallo. So. Besser?
Ja.
Okay. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir das Gespräch zu führen. Ich habe die letzten Male das im Atelier mal sehr geschätzt und mochte den Austausch sehr gerne, weil man dabei ja auch immer sehr viel über seine eigene Arbeit eigentlich wiederentdeckt oder erfährt und anders drüber nachdenkt. Also es ist immer sehr wertvoll.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich bin ganz beeindruckt und ein bisschen eingeschüchtert. Herzlich willkommen für heute Abend und danke natürlich auch an den Fototreff für die Einladung. Das ist ganz schön aufregend. Also, dieses Bild, das ist ein Fundstück aus dem Haus meiner Großeltern. Und das habe ich da in einer Kiste entdeckt, die in so einem Schrank ganz oben auf dem Dachboden stand. Und mich hat das sofort angezogen und ich habe mich gefragt, was macht dieses Bild mit mir und warum finde ich das so spannend? Es ist tatsächlich eines meiner liebsten Bilder. Wen wir das sehen, das kann man teilweise sogar erkennen, weil einige Personen mir auch ein bisschen ähnlich sehen. Das ist meine Mutter, die sich da über die Schulter ihres Onkels beugt und ihre Mutter und ihre Zwillingsschwester, also meine Oma. Also es ist Ende der 70er aufgenommen und aufgenommen wurde es im Erbgericht. Und tatsächlich hängt dieses Bild da hinten dran auch immer noch in diesem Gebäude, diesem ominösen Erbgericht. Jetzt hast du ja diesen Titel schon erwähnt. Ich hatte dieses Bild entdeckt und ursprünglich komme ich eben aus der Gegend, aus Sachsen, und mir war es wichtig, dass ich mich nochmal mit der Gegend beschäftige und habe nach einem Thema gesucht, was mir dabei hilft, mehr über diese Gegend zu erfahren. Das liegt so am Rande der, oder es liegt an der tschechischen Grenze, am Rande der Sächsischen Schweiz. Und dann dachte ich, ich habe dieses Foto und ich habe dieses Haus, was ich super spannend finde, und den Titel Erbgericht. Was sind eigentlich Erbgerichte? Und fing an, tatsächlich diese komplette Gegend Meilen um Meilen abzufahren und mir Erbgerichte anzuschauen.
Du warst auf der Suche nach einem Thema für deine Abschlussarbeit.
Genau, also ich hatte damit meinen Master tatsächlich angefangen, aber ich glaube, meine eigene Intention war eher das persönliche Auseinandersetzen mit der Heimat, wo ich herkam. Erbgerichte sind tatsächlich ursprünglich Gerichte gewesen. Seit dem Mittelalter durften sich die Menschen, die da hingezogen sind, im Dorf quasi selbst richten, bis zu bestimmten Schwierigkeitsgraden von den Fällen. Und der Dorfrichter hatte gleichzeitig das Ausschankrecht und das Braurecht und das Schlachtrecht. Und daher entstanden die Gaststuben. Also fuhr ich da herum und fand das ganz spannend. Oh, das ganze kulturelle Gedächtnis dieser Gegend hing daran, alle möglichen politischen Systeme. Und ich fotografierte so vor mich hin und kam nicht weiter. Es war eine wahre Irrfahrt. Und schlussendlich dachte ich mir, okay, entweder ich breche jetzt hier alles ab oder ich kehre zu dem einzig wahren zurück, the one and only, das Erbgericht im Dorf meiner Großeltern. Da sind wir wieder. Dieses Haus, es ist quasi meine Muse, es ist eine Art Hassliebe. Es wurde 1897 erbaut, ist seitdem immer noch in dem Besitz einer Familie, die das bis heute führen, in der fünften Generation. Und wir feiern da, seitdem ich mich erinnern kann, tatsächlich jedes Familienfest drin. Ja, dann habe ich da angefangen weiter zu fotografieren und habe auch da schnell gemerkt, ich komme nicht so weiter, wie ich es tue. Es waren vor allem Trockenblumensträuße, die mich faszinierten, und schönes Abendlicht, was durch die Fenster fiel. Und das hatte ich alles noch analog, und dann diese Kontaktbögen, und suchte mir hier diese Ausschnitte raus. Und man sieht ja, jetzt wird es hier eigentlich schon abstrakter, und ich suchte eigentlich schon fast verzweifelt nach einem Dialog mit diesem Gebäude, was dem entspricht, was ich da auch empfinde, nämlich so eine Art der vertrauten Fremde. Wir sind damals nach der Wende nach Kaiserslautern gezogen und sind dann immer wieder zum Urlaub in den Ferien dahin gefahren, also waren tatsächlich immer wieder zu Besuch, aber ich habe gemerkt, ich komme da nicht richtig ran. Und dieses Haus hat das für mich repräsentiert, dieses gleichzeitig Faszination und nicht herankommen.
Wie viel Zeit hast du dann da verbracht oder bist du rumgegangen, hast du den Ort zu eigen gemacht?
Ich habe 2009 angefangen, die anderen Häuser abzufahren und war natürlich dann auch immer in diesem anderen Gebäude drin. Und 2013 habe ich dann angefangen, nur in diesem Gebäude zu arbeiten.
Bis 2015 geht die gesamte Serie, aber du warst jetzt ja nicht 2 Jahre in dem Haus.
Nee, dann aber immer wieder, und dann war ich so, weiß ich nicht, zwischen 1 bis 2 Tagen und 4 Wochen am Stück. Also, und dann aber immer wieder eben, weil ich einige Bilder, wir werden es später sehen, auch immer wieder fotografiert habe tatsächlich. Ich bin während meiner Recherchen dann auf einen Text gestoßen, der ist für das Verständnis von der Arbeit, die am Ende entstanden ist, gar nicht so wichtig. Aber er ist sehr wichtig, oder er wurde sehr wichtig für mich im Prozess. Einigen wird er vielleicht was sagen, das ist eigentlich so ein Allgemeinplatz, andere Räume von Michel Foucault. Und ich habe den ganz fasziniert gelesen, er beschreibt da ganz blumig bestimmte Raumtypen, die Heterotopien, den anderen Raum, die was ganz Besonderes können. Und er fand für diese Räume bestimmte Punkte, und ich habe festgestellt, wow, das Erbgericht, das ist ja eigentlich so eine Heterotopie. Und zwar, das Erbgericht hat zum Beispiel Fremdenzimmer, also es erlaubt quasi ein Heraustreten aus dem normalen Alltag hinein in zum Beispiel dann in den Urlaub oder was auch immer man im fremden Zimmer tut. Es verändert sich durch die komplette Geschichte mehrmals hindurch. Es ist mal, es wurde zu DDR-Zeiten durchaus für verschiedene politische Veranstaltungen genutzt, die wurden nicht enteignet, aber es wurde vom Konsum übernommen. Es hat sich Quelle eingenistet, die Bäckerei, der Schlachter, also es wurde ständig geändert und Ferienlager, alles Mögliche war da drin und deswegen hat es auch verschiedenste Dinge ineinander vereint und es hat schließlich auch noch, er schreibt, Heterotopien ändern auch etwas am alltäglichen Zeitempfinden, was ja auch durchaus passt, wenn wir da bei einer Feier sind, hat man ein anderes Zeitempfinden. Und sie sind Räume der Rituale und der Reinigung.
Bist du auf den Text gestoßen,
ja,
während der Recherche,
ja,
und hast dann gesehen, dass es genau um diese Überlagerung von damals und heute ging?
Genau, genau. Und dann fand ich aber etwas anderes vor allem spannend, nämlich die Zeile von ihm, man meint Zugang zu finden, aber ist doch mitten im Geheimnis aus dem Text. Und das hat für mich auch zu diesem Haus gepasst. Das ist ein anderes Fundstück, was ich aus diesem Gebäude habe. Und dann habe ich gleichzeitig an diesem Text gemerkt, wow, eigentlich finde ich was ganz anderes interessant, nämlich das, was er auch herausstellt, dass Heterotopien ganz viele verschiedene Identitäten zulassen und eine Art Möglichkeitsräume sind, die verschiedenste Erfahrungen erlauben, die sich aber auch immer wieder wechseln können. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich das für mich auf meine Fotografie übertragen? Und was gibt es da für ästhetische Mittel, dass ich dieses vertraute Fremde und dieses Springen in Wahrnehmungen und gleichzeitig, dass man etwas als familiär empfindet, familiar, ich mag das im Englischen eigentlich ganz gerne, also als vertraut, aber auch nicht vertraut empfindet, das habe ich in Bildern gesucht, weil ich das Gefühl hatte, da ist jetzt für mich der passende Dialog da mit diesem Gebäude. Foucault hat nämlich genau darüber in den frühen Texten geschrieben, deswegen habe ich da so rumgekritzelt. Da steht zum Beispiel, die neu erworbenen Fähigkeiten, die Freiheit der Übertragung, der Verschiebung, der Transformation, der Ähnlichkeiten und des Anscheins, der Reproduktion, der Verdopplung und der Fälschung. Und all diese Sachen, die er darüber eigentlich diesen Heterotopien, was dann nicht mehr der Ort ist, aber zum Beispiel die Bilder oder dass die Kunst zuschreibt, das hat gepasst, nachdem ich gesucht habe.
Als du diese Initialzündung gefunden hast, konntest du loslegen?
Genau, da hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich mich da so durchgeackert, jetzt hatte ich da so eine Liste an Dingen, nach denen ich suchen kann und habe dann angefangen, mir ganz viel Material zu sammeln, wie eigentlich andere damit umgehen und fand das ja ganz spannend, weil zum Beispiel in der Fotografie kann man ja Räume auflösen und dekontextualisieren durch Mehrfachbelichtungen, durch Langzeitbelichtungen, durch Überbelichtungen, ein Bild verstummt durch Überbelichtung, durch Spiegelung, also eigentlich ist quasi die Fotografie ein ganzes Spiel mit der Realität und gleichzeitig bildet sie aber die Realität ab und das fand ich super spannend und habe eifrig alles in meine Notizbücher geklebt und finde das auch ganz spannend, was passiert, wenn man als Fotograf, man hat ja eigentlich nur diesen monokularen Blick, es ist ja nicht wie ein Auge, es gibt nur eine Linse, also stellt man ja einen bestimmten Betrachterstandpunkt fest und wie man damit auch eigentlich Raumillusionen erschaffen kann. Das machen viele, aber die, unter anderem Lee Friedlander. Und genau, dann klebte ich das in meine Skizzenbücher hinein und fing dann auch parallel an meinen eigenen Sachen zu arbeiten. Ich suchte also auch nach Kippbildern und nach Sachen, wo eben eine Perspektive umspringt, um all das zu erreichen.
Ich klicke hier mal ein bisschen. Das heißt aber, durch all die Dinge, die wir in der fertigen Serie sehen, Kippbilder, Perspektivwechsel, die Dekonstruktion, waren vorher schon angelegt.
In meinem Kopf.
In deinem Kopf,
ja.
Und dann in deinem Notizbuch, also ja, in der sozusagen in den Inspirationsquellen, in den Recherchen, die du gesucht,
genau,
hast.
Genau, genau.
Ja. Das würde eigentlich bedeuten, dass es eine konzeptuelle Arbeit ist, dass du ausgehend von deinem Notizbuch, von auch Zitaten aus der Kunstgeschichte abgerichtet erst hast wachsen lassen.
Ja, ja, ich glaube, das ist alles eingeflossen und man könnte es in dem Sinne schon als konzeptuell bezeichnen. Ich weiß nicht, ob die Bilder an sich am Ende diese konzeptuelle Sprache sprechen, tatsächlich, oder ob ich einfach nur länger gebraucht habe, um irgendwie auf den Zweig oder Nenner zu kommen, um mit diesem Gebäude mich zu unterhalten, quasi. Ja, wir haben jetzt immer noch nicht die Arbeit gesehen, die kommt gleich noch. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter in meinem Skizzenbuch.
Wir reden ja auch über den Prozess.
Genau. Und man fragt sich, was macht das da alles drin? Ich habe mir auch relativ viel Malerei angeschaut, zum Beispiel Matthias Weischer, dessen Sachen man hier rechts sieht und Neo Rauch alles ein bisschen zerstückelt. Das sind nicht die ganzen Bilder, aber bei denen finde ich spannend, dass sie auch so collagenartig mit Räumen spielen und immer wieder so Erinnerungsfragmente einarbeiten.
Gab es große Vorbilder schon vor der Serie, die du auch während des Studiums hattest?
Ich würde keinen als großes Vorbild bezeichnen, nee, ich glaube nicht. Ich bin eher so jemand, der ganz breit sammelt und dann viele Positionen spannend finde, aber vielleicht auch manchmal nur bestimmte Arbeiten von denen und die passen dann zu bestimmten Dingen und dann gibt es einfach so eine riesige Box, aus der ich rausgreife. Genau. Ja, also hier sieht man zum Beispiel Florence Henri links, die finde ich zum Beispiel ganz toll.
Auf der linken Seite?
Ja, genau.
Was hat dich daran fasziniert? Lorenz. Wo hast du es gefunden und was reizt dich an dem Bild?
Sie macht ganz viel Stillleben. Und das war ja auch so Bauhauszeit sogar. Und ich finde das einfach spannend, wie sie mit Spiegeln das klassische Stillleben eigentlich komplett auflöst und eine ganz eigene Bildsprache schafft. Das finde ich sehr spannend, wie sie eigentlich recht unkonventionell dann damit umgegangen hat. Und eine mit der stärksten Positionen eigentlich aus der Zeit. Jetzt kommen wir zu meinen eigenen Bildern. Zurück zu den Trockenblumensträußen. Ich hatte also dieses Problem, dass ich diese Bilder gemacht hatte, immer wenn mich was bewegt hat in diesem Raum und auf dem Kontaktbogen war für mich dann eigentlich leider ganz schön viel Nostalgie zu sehen und auch ein bisschen Ostalgie und ich hatte das Gefühl, das wird dem nicht gerecht, was ich eigentlich von diesem Haus erzählen möchte und wie ich damit umgehen möchte, weil es so dieses eigentlich Stereotyp ist von den neuen Bundesländern, da passiert nicht mehr viel, was auch durchaus mit zutrifft auf diesem Ort, aber ich hatte das Gefühl, ich möchte keine rein dokumentarische Arbeit darüber machen. Und deswegen bin ich zu diesem Kontaktbogen zurückgekommen, auf dem ich warum auch immer einen roten Stift, wahrscheinlich weil er gerade da genommen hatte, um das zu überkritzeln, und hatte das Gefühl, wow, dieses Rot macht eigentlich ganz schön viel mit diesem Ort. Und dass es das so auflädt und wie so eine Art Falle ist, durch die man eigentlich dann erst da reinkommt und gleichzeitig auch nicht reinkommt. Und deswegen habe ich dann angefangen, zuerst mit hartem Licht zu arbeiten, um dieses wunderschöne Sonnenlicht rauszuknallen, also mit Blitzen. Und dann habe ich dabei auch festgestellt, dass ich das super spannend finde, was eigentlich die Schatten auch mit dem Raum machen und dass sie den auch so auseinandernehmen. Und Schatten sind ja gleichzeitig auch so sehr verwandt mit der Fotografie. Also sie zeichnen ein Objekt nach, sie hängen direkt mit diesem Objektding zusammen, aber gleichzeitig verzerren sie es. Und deswegen habe ich mit denen dann auch gespielt und mit diesen Farben und dachte, irgendwie muss ich das doch zusammenkriegen können. Dann habe ich sehr lange experimentiert mit verschiedenen Lichtern und so weiter, hatte mir verschiedene Schlüsselbilder rausgesucht. Das sind jetzt die Schlüsselbilder, die ich hatte, damals noch digital fotografiert, schnell. Und kam dann darauf, dass ich ja, irgendwie hatte ich die Idee, wahrscheinlich kriege ich das hin, mit farbigen Blitzen zu arbeiten und mit einem normalen Blitz, dass sich nur der Schatten einfärbt. Dass der Schatten anfängt zu leuchten, was an und für sich ja auch so ein schönes Ding ist, weil es ja irgendwie keinen Sinn ergibt, dass ein Schatten leuchtet. Und da sehen wir jetzt Polaroids. Also die sind alle analog fotografiert auf Diafilm. Und tatsächlich funktioniert das, wenn man mehrere Blitze in einem Raum aufstellt und ich habe sie noch oldschool mit Kabeln verbunden, dass sie gleichzeitig auslösen und sich dann eben nur der Schatten einfärbt. Und so habe ich dann für 1 bis 2 Jahre weitergearbeitet und verschiedene Variationen immer wieder gemacht. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt davon, dass ich, weil ich ein Motiv baue ich immer ungefähr so 3 bis 4 Stunden auf. Und dann fotografiere ich das unter verschiedenen Variationen und schaue dann, wie passt es dann am Ende eben in die Serie.
Die viele von uns hier kennen die Serie und können, glaube ich, genau, wenn du nochmal zurück machst, genau sagen, sozusagen, welche du dann ausgewählt hast. Aber trotzdem, dieser Auswahlprozess, der interessiert mich. Wann hast du gesagt, das hat die richtige Farbigkeit, da ist die richtige Intensität, hier ist der richtige Schatten, dort ist die richtige Proportion? Wie funktioniert das? Sag es uns.
Ganz lange aufhängen. Ich hatte das Gefühl, immer wieder durchschauen, aufhängen. Im Nachhinein entdecke ich wieder Bilder und denke mir, warum habe ich das denn nicht genommen? Aber relativ, also irgendwie hat sich dann diese 17, 18 Bilder haben sich dann trotzdem recht eindeutig herauskristallisiert. Was auch immer viel hilft, ist mit Freunden drüber reden und die Bilder Leuten zeigen, die sich nicht so damit auseinandersetzen. Caro muss gerade grinsen, denn die hat den ganzen Prozess mitbekommen. Du kannst es erzählen.
Bist du zu dem Zeitpunkt auch noch mal zurückgegangen zu den Vorbildern, zu den Ideensammlungen, nee, zu den Inspirationen?
Nee, bin ich nicht.
Ich finde es ja großartig, in was für eine Reihe du dich dann auch in deinem Skizzenbuch stellst. Also das finde ich, ist unglaublich selbstbewusst und ergibt eine totale Einheit in gewisser Weise.
Ich finde ja tatsächlich, dass das gar nicht so sehr ästhetisch zusammenhängt, aber vielleicht tut es das.
Müsste man sich vielleicht nochmal genauer angucken, aber ich denke schon. Ich denke, ja. Doch.
Ja, also dadurch, dass die ja doch recht abstrakt auch sind oder abstrahierend. Ja, also auf jeden Fall sind das jetzt die finalen Bilder, die dann dabei rausgekommen sind oder die gerade in der Endauswahl sind.
In einem Interview hast du mal gesagt, du nutzt die Kamera wie ein Zauberstab. Was genau? Kannst du uns das noch ein bisschen genauer erläutern?
Ja, das war so eine Aussage. Also ich finde an der Fotografie ganz wunderbar, dass man mit ihr tatsächlich einen Raum verwandeln kann oder transformieren kann und gleichzeitig hat es eben noch den Zusammenhang mit diesem realen Ort oder dass man eigentlich ja trotzdem noch der Fotografie so eine Wahrheit, wie auch immer man das nennen mag, zuspricht, dass da etwas da ist, was auch da ist und man deswegen das hinterfragt und das finde ich, deswegen mag ich das Medium so gerne, dass man damit so spielen kann und Perspektiven verschieben kann oder Orte einfach ganz anders anschauen kann, sodass andere Orte entstehen, andere Räume.
Du hast begonnen mit einem Familienfoto, du hast begonnen mit der Geschichte des...
Die leuchten gar nicht so sehr
hier. Mit der Geschichte des Hauses.
Eigentlich viel Orange.
Wie wichtig war dir, eine bestimmte Atmosphäre, eine bestimmte Poesie einzufangen, die auch die Geschichte des Hauses, die Menschen, die da gelebt haben oder sich aufgehalten haben, die Feste, die da gefeiert wurden, die Veranstaltungen, die es dort gab, wie wichtig war dir diese Schichtung eigentlich der persönlichen Begegnung, Erfahrungen auch deutlich zu machen?
Ich denke, mir ist also die Idee der Schichtung wichtig und dass man das Gefühl bekommt als Betrachter, dass sich da verschiedene Ebenen überlagern, aber auch, dass man nicht richtig rankommt und auch, dass man es nicht unbedingt so lesen muss. Also klar werden sich einige eventuell über die Situation, also das rechte Bild ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil es das Lieblingsbild der ganzen Dorfbewohner ist. Wahrscheinlich, weil sie damit am meisten in Verbindung bringen können.
Weil sie es wiedererkennen?
Und weil sie es direkt wiedererkennen, ja. Und das andere hat sich dann eigentlich davon emanzipiert und man hat immer noch die verschiedenen Ebenen, aber es spielt quasi diese direkte Anbindung an Erinnerung nicht so eine große Rolle beim ersten Betrachten. Das liegt mit dahinter und ich bin da drauf gekommen, weil mir die Menschen da von Ort, also vor diesem Ort, die haben mir immer mit leuchtenden Augen ganz viel über dieses Gebäude erzählt und ich hatte das Gefühl, die heften so überall ihre Erinnerungen an und dass sie das so einfärben. Und das war eher dieser Gedanke, dass ich es auch einfärbe, aber dadurch ja schon für mich auch selbst aneigne. Von daher, das ist eine berechtigte Frage.
Das Projekt ging bis, oder die Serie eigentlich bis 2015. Du hast aber das Gefühl gehabt, dass es noch nicht ganz fertig war. Mhm. Das heißt, eigentlich ist die Arbeit noch im Prozess.
Ja.
Du willst mehr Motive oder du bist zurückgekehrt an den Ort, um mehr Motive zu fotografieren.
Ja, ja, ja.
Eine sehr interessante Arbeitsweise, finde ich, dass du nochmal zurückgehst und die 17 Motive sozusagen erweiterst, die Serie erweiterst. Und viele, ich sage es jetzt nur einmal, weil als ich die Arbeiten zum ersten Mal sah und ich finde sie ganz, ganz fantastisch, bitte behaltet sie sozusagen in eurem visuellen Gedächtnis, denn eine Serie, über die wir später noch sprechen werden, ist in gewisser Weise dieser schon sehr ähnlich. Aber erzähl doch jetzt erstmal sozusagen, Andrea, über oder ergänze deine Ideen zu der Erweiterung der Serie.
Ja, ich habe einfach das für mich dieses Gefühl, ich bin noch nicht fertig mit diesem Haus und das Haus ist noch nicht fertig mit mir, weiß ich nicht. Und dass ich schon für mich spüre, ich muss es noch zu Ende abarbeiten in dem Sinne. Und ich hatte eben immer noch Motive, die ich gerne fotografieren möchte. Natürlich kann man dann fragen, aber vielleicht kommen wir da ja nachher darauf zurück, inwieweit sich über die Jahre natürlich auch meine eigene Bildsprache ändert und wie das plötzlich damit einfließt, obwohl man es vielleicht auch gar nicht so möchte. Aber bestimmte Dinge kann man irgendwie nicht steuern. Und ja, das sind auf jeden Fall recht frische Aufnahmen. Die habe ich auch noch nie jemandem gezeigt, so.
Deshalb machen wir es auch ganz schnell. Und gehen weiter. Das Eck ist eine Arbeit, die nach dem Erbgericht folgte. 2015 wurdest du eingeladen, hast ein Stipendium bekommen im Rahmen der Koblenzer Stadtfotografen. Und es ist eine gleichnamige, also das Eck, eine gleichnamige Publikation im Kerber Verlag erschienen. Ich habe mir sagen lassen, dass es nur noch ganz wenige Exemplare gibt oder quasi ausverkauft ist. Deshalb, es gibt einige, die dort hinten liegen. Eine wunderbare Publikation. Du erschaffst da wieder ein Porträt eines Ortes, in dem Fall der Stadt Koblenz. Wie hast du dich dem Ort der Stadt genähert?
Ich meine, ich war die siebte Stadtfotografin. Es gab also schon Vorgänger und ich habe mir die Arbeiten angeschaut und hatte an mich schon den Anspruch, dass ich was anderes oder einen eigenen Zugang finde. Ich beschäftige mich ja relativ viel mit Architektur und Räumen, also lag das naheliegend und mir ist aufgefallen in der Stadt, das Bild, was sie selbst nach außen zeigen, ist, dass sie eine sehr historische Stadt sind. Sie haben die Festung Ehrenbreitstein, sie haben die Rheinromantik, da fließen
der Rhein.
Mosel und Rhein zusammen,
genau.
Am deutschen Eck und das betonen sie alles und sie haben eine wunderschöne alte Altstadt. Das ist eine der ältesten Städte Deutschlands. Ja, aber sie wurde zu über 80% während dem Zweiten Weltkrieg zerstört. Und eigentlich finde ich, stadtbildprägend sind die Nachkriegsbauten. Und deswegen habe ich angefangen, mich mit dieser Nachkriegsarchitektur zu beschäftigen. Und dann dazu habe ich eigentlich so kontrastierend kleinere Details fotografiert im Stadtraum, die eher aus so Historismusgebäuden sind oder Gründerzeitbauten, was ich ganz spannend finde, weil die ja eigentlich auch wieder einen Stil kopieren und auch schon eine Kopie von einem anderen Stil sind. Und die zeige ich dann aber wie als so Museumsartefakte, indem ich sie freistelle.
Vor schwarzem Hintergrund.
Genau, werden dem gegenübergestellt quasi. Ja, und Koblenz ist schon einfach auch wunderbar absurd in vielen, vielen Ecken. Die Arbeit heißt das Eck, wie das deutsche Eck. Und es ist sehr viel gefliest und es sind ganz viele bunte Streifen auf die Wände gemalt.
Wo lagen Herausforderungen in dem Projekt?
An der Zeit, das war eine zeitliche Begrenzung. Ich wurde es im Juni und im Januar musste das Buch fertig sein. Genau, also vielen Dank an Gerber, die das so schnell möglich gemacht haben, weil ich glaube ich erst im Januar oder im Dezember haben wir erst angefragt und dann konnte das so schnell erscheinen und Sven Lindhorst-Emmer hat das Buch gestaltet und es war toll, dass es dann doch alles so schnell ging. Aber es war tatsächlich eine große Herausforderung, etwas so speedmäßig zu machen. Ich musste quasi durch die Stadt eilen, rasen.
Von welchen Erfahrungen, die du vielleicht im Erbgericht gemacht hast, konntest du hier profitieren?
Das weiß ich nicht. Gute Frage. Dass ich mich mit Bildern beschäftigt habe?
Vielleicht. Mit Architektur und Räumen?
Mit Architektur und Räumen, ja. Mit Kamera, der Kamera. Mit Licht, ja. Wobei ich ja da häufig mit natürlichem Licht arbeite. Genau. Das künstliche Licht weggenommen.
Daraus ist auch, hat sich eine ganz interessante Art und Weise mit Fotografie umzugehen entwickelt, und zwar mit Faltung. Mhm. Also du bist sozusagen vom zweidimensionalen Raum in den dreidimensionalen Raum gegangen. Beschreib mal, woher kam dieser Wunsch, sozusagen herauszutreten oder etwas anderes mit dem Medium Fotografie zu machen, ins Objekthafte zu gehen?
Mhm. War die Initialzündung eine Ausstellung, die ich bei Exposure 12, das war unser Fotografiekollektiv hier in Berlin, hatte zusammen mit Thorsten Schumann, und wir haben gedacht, wir machen eine Ausstellung zu How to Structure Things in Space, und er fotografiert ja sehr viel wunderbare, absurde Details im städtischen Alltag, was auch teilweise ein bisschen abstrakter wird, aber es sind Bilder, und wir dachten, es wäre schön, wenn man eigentlich etwas ergänzt, was eher so installativ wird. Und ich hatte sowieso einfach Lust, das mal quasi da heranzugehen. Und auch das Gefühl, bei diesen Bildern ist irgendwie noch nicht alles fertig. Und dann habe ich ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobiert. Und die Faltung blieb das Einzige, was von diesen Experimenten stehen blieb.
Was hast du noch ausprobiert?
Ich habe Motive hintereinander gehangen. Ich habe Sachen ausgeschnitten und die auch hintereinander gehangen. Ja, vielleicht kam das später in einer anderen Arbeit wieder, aber unterschiedliche Dinge. Ja. Und dann eben auch wieder mit der Perspektive zu spielen. Das ist jetzt im Goethe-Institut, wie die Arbeit da gerade hängt. Und es sind recht simple Faltungen, und zwar ist es immer, also da ist es das gleiche Bild, links und rechts, und das, was auf der einen Seite eine Talfalte ist, ist auf der anderen Seite eine Bergfalte. Und dadurch verschiebt sich der komplette Raumeindruck, was ich sehr spannend finde, weil das ja eigentlich ein minimaler Eingriff ist. Ich weiß gar nicht, ob ich hier ranzoomen kann.
Und du aktivierst eigentlich den Betrachter. Genau. Der muss sich bewegen, genau, um die Arbeit zu erfassen.
Genau, das war die Idee. Ja. Ja. Dass es eher wird wie der Akt des Fotografierens an sich. Dass man sich bewegen muss und merkt, wie sich so Sachen minimal verschieben und was das eigentlich macht. Ja. Die Arbeit wirkt besser, wenn man sie real sieht.
Wirklich?
Ist ja so.
Und dann kam 2017. Du bist nach Australien gefahren, hattest wie gesagt eine Ausstellung im Center for Contemporary Photography in Melbourne und hattest genau, ich glaube, 2 oder 3 Wochen Zeit, ein kurzes, knackiges Stipendium, eine Residenz. Und hast dich auch wiederum einem Ort gewidmet, und zwar einem Ort, den du mir jetzt nennst, eine Akademie, genau, ein Institut, und zwar der verrückten Architektur und den unterschiedlichen Räumen. Ein Raum heißt auch Hive, wie ich vorhin gelernt habe, so auch der Name der Serie.
Genau, genau. Ich fand das ganz spannend. Ich kam da an die MIT, Royal Institute of Melbourne.
Warte mal. Nee, Royal Melbourne Institute of Technology.
So, die hatten jetzt... Melbourne finde ich sowieso sehr beeindruckend von der Architektur. Das hatte ich vorher in dieser Zusammenstellung noch nie woanders gesehen und fand das super spannend. Und dann kam ich da in diese Uni und hatte da mein Studio, und der mich betreut hat, meinte zu mir, er muss hier was zeigen, und war total aufgeregt und führte mich in diese neu strukturierten Räume. Und zwar haben die innerhalb von Gebäuden komplett alles aufgerissen, umstrukturiert und diese Sachen hineingebaut.
Ach, die Architektur ist von 2017, 2016.
Genau, als ich da war, haben die das alles erst, das war quasi noch im Umbau. Das ist alles sehr neu, was man hier sieht. Und das haben sie als Idee, hatten sie, dass sie Räume schaffen wollen für die Studierenden oder auch für die Mitarbeiter zum Treffen, Versammeln, Lernen, Freizeit, für Freizeitaktivitäten, und dass sie dadurch hatten sie viel zu wenig im Angebot, und deswegen wollten sie das eben alles neu gestalten. Und ich finde, bei dieser Architektur merkt man, hier sieht man das jetzt ein bisschen von der Baustelle, das ist mein Skizzenbuch. Bei der Architektur hatte ich persönlich sehr stark das Gefühl, dass sie sich überlegt haben, was könnten eventuell die jungen Leute hip und cool finden, und wir haben diese Menschen, die kommen irgendwie aus allen möglichen Ländern, und was vereint die eigentlich alle? Also eigentlich ist es auch ein schöner Gedanke, weil man sich dachte, was ist denn so eine universelle Sprache, die jeder versteht und in der er sich irgendwie wohlfühlt und gleichzeitig die aber nicht so sehr an eine bestimmte Region angebunden ist, sondern vielleicht eher an Popkultur, an Computerspiele, wie du es gesagt hast, oder an Filme, also als wären es Filmzitate. Und dann haben die verschiedene Level in dieses Haus hineingebaut, und es war wie ein Irrgarten. Also sehr, und dadurch, dass auch noch überall, es war ja ständig woanders gesperrt, weil sie jeden Tag haben sie woanders gebaut und man musste immer woanders langlaufen. Und es gab da eben The Hive als eine Ebene, und ich klicke hier mal weiter, das ist alles jetzt aus meinem Skizzenbuch. Noch, man sieht, dass ich Comics eingeklebt habe.
Das heißt, die Architektur war auch angelehnt an Comic oder
das weiß
an.
Ich. Also ich habe nicht mit den Architekten gesprochen.
Zu mehrere Architekten, nicht nur einer.
Also ich meine,
ja.
Es sieht ja schon aus wie Darth Vader.
Ja.
Also ja, doch. Genau, hier oben sieht man jetzt The Hive, das war eben die Bienenwaben, dann haben sie über mehrere Level wie so Bienenwaben nachgestellt. The Lawn, das war so eine, eigentlich ganz schön, so eine riesige grüne Liegewiese mit Kunstrasen und diesen grünen Tischen und Murmel, dass das aussah wie Murmelbahnen. Da, wo man ist, hatten sie über, oben drüber als Decke diese wunderbaren Zerrspiegel. Dann auch natürlich, hier sieht man, dass ich später angefangen habe zu kollagieren. Ich gehe nochmal her. So, das war, das erkläre ich gleich noch. Ja, also auf jeden Fall ganz spannende Räume, und ich hatte das Gefühl, dass sie auf der einen Seite, also ziehen sie mich wieder an, und auf der anderen Seite fand ich sie auch so ein bisschen unheimlich. So, also im Sinne von uncanny, man kann sie nicht so ganz greifen. Und ich habe nach einem Weg gesucht, wie ich das Gefühl eigentlich verstärken kann. Dieses, ja, dieses einerseits Spielerische der Architektur, aber auch dieses sich eventuell darin so ein bisschen verlieren oder verirren und anstoßen. Und ja, das also eher so vom Gefühl her dem entspricht, wie ich mich da vor Ort gefühlt habe. Und deswegen habe ich angefangen, ich wusste vor Ort, weil ich nur so wenig Zeit hatte zu fotografieren, dass das noch nicht die fertigen Bilder sind. Habe ganz viel mit analog fotografiert, mit einem Mittelformat, und die dann gescannt und danach angefangen zu kollagieren, tatsächlich. Was ich auch spannend finde, eine Etage gibt es, die sieht aus wie ein riesiger Verkehrsübungsplatz. Und links ist eben dieser Zerrspiegel in der Cafeteria. Das ist tatsächlich keine Montage links. Ja.
Menschen finden ja tatsächlich keinen Raum in deinen Arbeiten. War dir diese Beziehung Mensch-Architektur dort wichtig, auch dann in den Collagen, dass die irgendwie auftaucht?
Eher dieses, ja, das ist eine gute Frage. Also für mich war ja, ich habe ja zum Beispiel dieses eine Bild tatsächlich umgedreht, damit das auch wirklich aussieht wie Darth Vader, vielleicht ein bisschen zu illustrativ. Und da habe ich es ja noch mehr zusammengeschoben, weil für mich dieses Gefühl war, krass, das ist ja viel zu eng. jetzt kann der Betrachter das entweder selbst auch empfinden oder auch nicht. Das ist, genau, ist dem Betrachter überlassen. Von daher ist es vielleicht vom Gefühl her drin. Man sieht natürlich keine Person, das stimmt. Vielleicht kommt die irgendwann wieder rein. Ich habe früher nur Menschen fotografiert, alles, was ich vor Erbgericht gemacht habe. Tatsächlich Menschen inszeniert.
Warum nehmen die nicht teil? Warum ist das nicht in deinen Werkserien? Warum sind die nicht? Was hält dich davon ab?
Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob mich was davon abhält, aber es bedarf auch einen gewissen Mut, Menschen zu fotografieren. Und eine intensive Auseinandersetzung damit. Und ich finde es auch nicht, ja, ich finde es quasi nicht so einfach, meinen eigenen künstlerischen Zugang dazu zu finden. Von daher, ich möchte es gar nicht ausschließen, dass ich die nicht irgendwann wieder mit reinnehme, nur genau.
Warum Mut oder was für eine Art von Mut? Weil ich glaube, jeder, der deine Serien sieht, würde sofort sagen, wie mutig du sozusagen von Werk zu Werk voranschreitest und sozusagen dein Oeuvre findest oder bestimmst. Was für einen Mut benötigt man oder welchen hast du nicht?
Vielleicht ist es ein persönlicher, gute Frage. Dann diese Person, die ist ja dann auf diesem Bild und ist für immer da. Das ist schwierig zu beschreiben.
Wir gehen weiter. Du warst in New York, ja. Bist erst vor kurzem wiedergekommen. 6 Monate hast du in der Stadt verbracht und warst auch in Archiven. Hast auch fotografiert und hast auch Recherchen gemacht zu der Bauhausresidenz, die du kürzlich begonnen hast, die 2 Monate geht. Diese Verschränkung hast du in deinem Inspirationsbuch, im Skizzenbuch niedergeschrieben oder niedergeklebt in dem Fall.
Genau, ich hatte in New York das Gefühl, also tatsächlich war ich nicht 6 Monate am Stück, aber eben immer wieder da, so 2 längere Aufenthalte. Und ich hatte das Gefühl, dass ich, ich hatte für mich dann entschieden, dass ich das gerne mal ausprobieren möchte, wenn ich eher so assoziativ denke im Prinzip. Und hatte mir all das, was ich so mir zusammengesammelt hatte, ausgedruckt und geschaut, was findet da eigentlich zueinander. Und es geht sehr viel um den spielerischen Raum, um das Modell in der Fotografie, um Utopien in der Fotografie, im fotografierten Modell und darum, wie der Mensch eigentlich spielerisch mit Raum umgeht. Und da sieht man jetzt hier eben so ein paar assoziative Collagen davon, die durchaus, glaube ich, für meine jetzige Arbeit im Bauhaus, was super frisch ist, deswegen ist es so ein bisschen interessant, darüber zu reden, genau, durchaus eine Rolle spielt in der Beschäftigung, denke ich, ja.
Da hast du dich dem Baukastensystem sozusagen angenommen oder Baukästen, modulare Bausysteme haben dich interessiert? Mhm.
Das diesjährige Bauhaus-Thema ist Standard oder Standardisierung. Die haben jedes Jahr ein Thema, ich weiß gar nicht, was letztes Jahr war, es war mal Substanz, es war mal Bewegung und dieses Jahr eben Standard. Das heißt, wir werden dazu aufgefordert, uns im gewissen Sinne damit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nun ist es ein sehr großes und breites Thema, von daher ist es nicht so schwierig. Ich hatte aber schon immer etwas mitgeschleppt, was ich ganz großartig finde und nie wusste, was ich damit machen soll. Ich habe dieses Set in kleiner, das hier, ich kam dann ans Bauhaus, da gab es einen Mitarbeiter, dem erzählte ich von meiner Idee und von diesem Set, was ich habe, das ist so ein bisschen quasi die kleine Version davon. Und dann hat er zu mir gesagt, krass, er hat das auch und er kann es mir mitbringen. Und dadurch ist meine Sammlung gewachsen auf 5 Baukästen. 5 Baukästen, der kleine Großblockbaumeister. Ich kenne den mal wieder aus dem Schubladen meiner Oma, diesmal der anderen Oma, und habe damit immer gespielt. Mir ist aufgefallen, ich weiß gar nicht, warum ich das damals so interessant fand, weil eigentlich kann man damit gar nicht so viel machen. Die Bauteile sind relativ reduziert, wie man hier sieht. Und Eigentlich kann man sie auch immer nur wieder zu solchen Blöcken zusammenstecken, die eindeutig einem Plattenbau entsprechen. Ich habe das eifrig gemacht und dachte, wow, ich bin kreativ, wenn ich irgendwo anders dann halt das Schirmchen aufstelle oder man kann auch so schön Balkönchen draufstecken. Also ein bisschen Varianz ist schon da, aber ich blieb eigentlich als Kind relativ in dieser Ideologie hängen.
Das ist ein System.
In dem System hängen. Und was mich jetzt gerade daran interessiert, ist, was eigentlich der Hersteller erfordert, nämlich in der Bauanleitung dazu auf, man soll doch seine eigene Fantasie spielen lassen. Was er denn damit meint. Ganz spannend hat er das dann später auch weggelassen, diesen Zusatz. In den neueren Bauanleitungen gibt es diesen Spruch nicht mehr, in dem es dann heißt, lass spielen deine Fantasie, du bist doch helle. Du bist doch helle ist allein auch schon so ein schöner Satz. Links sieht man jetzt ein neueres Bausatz, da haben sie es erweitert um ein paar Zäunchen und um einen Storch. So. Was ich ganz interessant finde, ich wohne ja im Meisterhaus Schlemmer und diese Meisterhäuser wurden erbaut von Gropius, der hat sich das ausgedacht und er nannte das den Baukasten im Großen. Das ist ja ein sehr ähnlicher Name und auch seine Idee war, dass man modular baut, dass man bestimmte Baukörper hat und setzt das modular zusammen und findet dann eben zu einem, zu unterschiedlichsten Gebäudekomplexen, die aber ästhetisch trotzdem zusammengehören. Und mich interessiert jetzt, wie eigentlich diese Architektur oder dieses Modell zurückwirkt auf die wahre Architektur und was man für Baukästen für Kinder braucht und warum es Baukästen gibt und welche Standards die schon vorgeben. Und gerade bin ich aber wirklich noch total in den Recherchen drin. Deswegen klicke ich hier eher mal durch. Also nachdem ich das alles hier gesammelt hatte, was hier hängt ja ziemlich viel dran, hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt auch mal bauen und gucken, was man damit wirklich machen kann. Und das sind jetzt nur so ein paar schnelle Entwürfe und dann ist mir aufgefallen, eigentlich kann man doch ganz schön andere Sachen damit auch bauen. Und man kann es auch anmalen.
Das heißt, du bist momentan im Mucha-Schleimerhaus am Bauen.
Genau, ich habe mein Atelier aber in der Schule. Ja, also vorne, genau. Weil noch eine Residenzkünstlerin mit mir da ist, die macht Performance und die ist in dem Haus selber.
Nutzt du auch das Archiv? Und die Bibliothek
Die Bibliothek nutze ich. Das Archiv ist gerade eher geschlossen. Da muss man wirklich genau wissen, was man will, damit sie es einen raussuchen. Weil die gerade alles vorbereiten. Nächstes Jahr ist ja Bauhausjahr.
Ja, 2019, 100
Jeder
Jahre.
Jeder schreit nach Bauhaus. Genau.
Ist damit auch ein Druck verbunden? Also du sagtest 2 Monate.
Ja, ich muss in 4 Wochen präsentieren.
Was präsentierst du? Wie wird die Platte gebaut?
Wir müssen eine Arbeit fertig machen für das Haus Gropius und die hängt da im nächsten Jahr. Das heißt, in 4 Wochen muss ich sagen, was ich da hinhängen werde. Und genau, das ist jetzt muss keine komplette freie Serie sein, neue Serie sein, aber eine Arbeit, die dann da eben ausgestellt wird.
Ich finde das beeindruckend, denn für dich wäre es ja eigentlich ein leichtes gewesen, die Kamera rauszunehmen und die Architektur vom Haus zum Beispiel Mucha Schlemmer zu fotografieren, mit den Farben zu arbeiten, die im Bauhaus eine entscheidende Rolle spielen, mit der Geometrie. Ist so ein ganz, ich sag mal, anderes Projekt, obwohl es natürlich verankert ist in deinem Interesse und deinem Kosmos, stellt es auch eine Herausforderung dar, der du dich stellen möchtest?
Genau, ich wollte mich schon immer mal diesem Baukasten stellen. Ich glaube, es war eigentlich so ein eigenes Ding, so wie ich auch das Gefühl hatte, ich muss mich diesem Haus stellen. Das ist, glaube ich, die Intention dahinter. Und auch, weil ich eigentlich die Verwandtschaft ganz interessant finde zu diesem modularen Bauen, was ja eigentlich dann durch die Moderne und Bauhausarchitekten erst so groß beworben wurde und wie das mit der DDR-Geschichte zusammenhängt, finde ich thematisch super interessant. Ich fotografiere aber auch in dem Haus.
Wie wichtig sind dir eigentlich die Stipendien, die Residenzen? Weil viele, ich glaube, wir haben jetzt 3 oder 4 Werkserien gesehen und 3 davon sind aus in Residenzen entstanden. Hast du Und danach würde ich sozusagen auch eröffnen. Aber hast du Orte, wo du gerne arbeiten wollen würdest in Zukunft, wo du sagst, das ist jetzt unabhängig von einem Residenzprogramm, sondern Städte, Orte, Häuser, Räume, die für dich ja eine Faszination darstellen?
Eine spannende Frage. Ich habe das Gefühl, ich stecke gerade noch in so viel von diesen anderen Arbeiten drin, dass ich das nicht beantworten kann. Also klar finde ich häufig irgendwie Sachen interessant, aber es ist natürlich dann auch eine Sache, dass man sich entscheiden muss, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, es gibt gerade keinen Ort, wo ich sagen würde, wow, der ist es. Beziehungsweise gibt es Orte, die finde ich super spannend, aber da habe ich das Gefühl, für meine eigene Arbeit vielleicht nicht so spannend. Und dass die zwar als Idee dahinter interessant sind, aber im Bild selber eventuell nicht das ergeben, was man so an dem Ort selber empfindet.
Gibt es Orte, wo du das Gefühl hast, dass die Zeit noch nicht reif ist?
Oi, oi, oi. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten.
Dann eröffnen wir mal. Gibt es Fragen?
Erschlagen.
Vielen Dank an euch beiden.
Jetzt mal hier.
Genau. Ja, kannst du vielleicht noch mal zu den ersten Bildern zurückgehen? Weil mir ist Folgendes aufgefallen.
Zu welchen denn?
Ganz am Anfang, die aus dem Erbgericht, genau. Mhm.
Aber die meine eigenen, oder?
Ja, okay. Bitte. Weil mir ist da aufgefallen, du hast ja gesagt, das wären also Räume, es geht um Räume. Und ich ja bei diesen auch schon. Durch die Betonung der Schatten zum Beispiel kriegt das ganze Bild für mich eine Zweidimensionalität. Der Raum geht eigentlich flöten.
Ja.
Das wird sowas, erinnert mich so an Konstruktivismus und so. Jetzt habe ich mich da nur gefragt, wo ist dann, vielleicht war es Absicht, ich weiß es nicht, aber ich musste den Raum mir erstmal selbst suchen oder bilden.
Aber das entspricht ganz gut dem, was ich da empfinde. Dass ich habe eben nach Bildern gesucht, die das zeigen, dass ich da nicht richtig rankomme und häufig an der Oberfläche hängen bleibe und man nur teilweise so einen Zugang findet. Und klar, man kann jetzt irgendwie schon erkennen, da steht ein Klavier und das ist eindeutig räumlich, aber man weiß nicht, ob das zum Beispiel aus 4 Bildern zusammengesetzt wurde, dieses Bild. Und dass man so eigentlich anfängt zu hinterfragen, was ist das eigentlich für ein Ort und wie setzt er sich zusammen.
Naja, vielleicht war
aber
meine
richtig. Also es hat sich auf jeden Fall verselbstständigt. Plötzlich ist es nicht mehr so sehr vielleicht der typische Ort, den man auf einem dokumentarischeren Bild erwarten würde, in dem Sinne.
Es ist ja, ist ein Missverständnis bei mir, weil ich am Anfang natürlich eine Erwartung hatte, die Räume als Räume auch wieder neu zu zeigen. Aber ich kapiere das schon, dass es eigentlich um diese versteckte Variante geht. Ja. Der Raum ist eigentlich schon nicht mehr da.
Ja. Versteckte Variante finde ich ganz schön. Ja.
Und im Zweifel auch um diesen Kippmoment, den du ja mehrmals erwähnt hast. Also um genau dieser schmale Grat zwischen Abstraktion und Figuration, zwischen Raum und Fläche.
Ja, das ist schon immer eine Gratwanderung, auf jeden Fall. Ja. Und du meintest ja auch, dass in den neueren sieht man ja wieder mehr vom Raum plötzlich, in den neueren Arbeiten.
Genau, wenn du nochmal ein, zwei weitergehst, fand ich zum Beispiel erstaunlich, dass der Duschvorhang in all seiner Schönheit ein Duschvorhang ist und dass man da auch nicht zweifelt. Und dann auch auf der rechten Seite, sowieso, ich finde, du hast da auch eine komplett andere Farbigkeit reingebracht und eine andere Ästhetik. Also wir hatten vorher schon darüber gesprochen, dass es auch so eine Assoziation von 80er-Jahre-Ästhetik hat, die da reinkommt. Insofern finde ich es extrem spannend, dass du zurückgegangen bist und dass man sieht, dass 3-4 Jahre vergangen sind und du mit einem anderen Blick auch nochmal dich diesem Ort gewidmet hast. Gibt es weitere Fragen? Lukas?
Beim Erbgericht, finde ich, hast du Räume spannend fotografiert. Und bei der Reihe von Melbourne hast du spannende Räume fotografiert.
Richtig.
Ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied fürs Bild.
Ja.
Und sprachlich ist ein feiner Unterschied. Und wollte dich fragen, ob du es auch so siehst.
Ich sehe es auch so. Deswegen habe ich länger gezweifelt, ob ich diese Räume da fotografieren soll. Weil die eigentlich auch schon dafür gebaut sind, dass sie fotografiert werden. Und dass sie sexy auf Instagram und Co. aussehen. Mhm. Und wie geht man jetzt eigentlich als Fotografin oder Künstlerin, wie geht man dann plötzlich damit um? Deswegen war es mir auch wichtig, ich wusste vor Ort, ich muss die nochmal auseinandernehmen und was anderes damit machen und das eigentlich nochmal auf die Spitze treiben. Mhm. Aber ich verstehe absolut, was du meinst. Also das Haus an sich, ich finde es natürlich super spannend, aber du hast recht, eigentlich jeder, der da ist, findet es so oll. Und man denkt,
genau, aber du hast ne? was.
Und bei dem anderen ist es halt schon so eine catchy, sexy Architektur. Und was macht man dann damit? Und ab wann liefert man eigentlich den Architekten einfach nur das Bildmaterial, was sie haben möchten?
Genau.
Absolut, ja. Also es waren Fragen, die mich da vor Ort schon beschäftigt. Mhm. Mich hat es aber trotzdem so fasziniert, diese Räume, dass ich sie irgendwie das Gefühl, ich muss sie jetzt trotzdem aufnehmen und was damit machen. Mhm. Ich habe mich nicht durch diesen Gedanken abhalten lassen.
Ja,
aber,
das verstehe ich auch.
Die Frage ist dann, die andere Frage wäre, ob man dann nicht dem Gerechtfertigte oder das Gerechtfertigte wäre, das total langweilig zu fotografieren, diese
Architektur. Ja, wenn man das Abbild schafft von etwas, was, wie du sagst, dafür designt wurde.
Ja. Du meinst, dass man das wirklich ganz klassisch dokumentarisch abbildend zeigt?
Nee, also genau das eben nicht. Also
das eben ist, nicht, okay.
Ja, dass man das verhindert, weil es sonst also ein bisschen langweilig wäre wahrscheinlich.
Ja.
Ich habe mal eine Frage. Charlotte. Also, du hast auch bei Erbgericht, hast du die Bilder auch schon gedreht? Hast du die Bilder auch schon angefangen so zu drehen, auch dass sie einmal auf dem Kopf standen? Mhm. Weil ich finde es irgendwie spannend, dass so eine grafische oder malerische Art bekommen, mit Bildern umzugehen, weil du halt dadurch eben entscheidest, wie du vorhin gesagt hast, der Raum wird für den Betrachter kleiner.
Mhm.
Und das ist uns ja als Fotografen vielleicht ein bisschen schwer, oder wenn die Wirklichkeit so abfotografiert, wie sie ist, weil sie gibt dir ja vor, den Raum halt. Ist auch, dass du die Perspektive wählen kannst. Und wenn du das Bild dann nach oben drehst und der Raum wird perspektivisch auf dem Bild halt einfach kleiner, entscheidest du eher so grafisch und malerisch.
Mhm.
Und das finde ich ganz spannend, weil es geht weg von diesem fotografischen Blick, von dem Moment, sondern was du von dem Abbild oder von dem Print dann sozusagen nochmal weiterarbeitest.
Ja.
Aber nicht mehr als Fotograf.
Ja, ich glaube, deswegen war mir dieser Text so wichtig von Foucault, den ich da so gekritzelt gezeigt hatte, vollgekritzelt, weil er genau über dieses Bilderspiel eigentlich spricht und dass die Fotografen vor allem damit gearbeitet haben und dass man eigentlich danach erst wieder so viel dokumentarischer, was auch immer das heißen soll, gearbeitet hat, aber davor waren sie eigentlich viel. Also er schreibt, dass zwischen Amateuren und jeglichen Richtungen gab es quasi ein einziges Hin- und Herspielen von Bildern und Arbeiten und was sie damit gemacht haben, um eigentlich diesen fotografischen Blick so ein bisschen aufzulösen, dieses so festgeschriebene. Das kann ja, Fotografie schreibt ja häufig fest und mir war es schon wichtig, wie man das eigentlich wieder auflöst. Aber dadurch hat sich es irgendwie so verselbstständigt.
Interessant ist aber auch, dass du vom Skizzenbuch, also von dem Kleinformat, dann ins Großformat gehst. Von den kleineren Aufnahmen, die du gemacht hast, oder von den von sozusagen deinen Inspirationen, dann ins Großformat gehst. Also da plötzlich dann von klein zu groß gehst.
Wie meinst du das, dass ich plötzlich eine andere Kamera verwende?
Nee, sozusagen im Denkprozess, in dem, im Bild selbst das dann entsteht.
Das ist so.
Also da geht es dann wieder andersrum oder war vorher andersrum oder wie auch immer, es geht parallel, aber auf jeden Fall ist Proportion tatsächlich, glaube ich, ein großes Thema.
Ja, ne? Ja, und dieses Maßstabverschiebene, dass man das nicht einordnen kann.
Gut.
Weitere Fragen?
Weitere Fragen, genau.
Heinrich, oh, Entschuldigung, wen wollen wir zuerst? Okay.
Ich wollte eure Frage in Richtung Stipendien, oder Julia heißt sie, ne? Julia, deine Frage in Richtung Stipendien und was das mit einem macht oder was es mit dir macht und wie das so ist. Nochmal aufgreifen, ich habe das Gefühl, also als du vom Eck gesprochen hast, dass die Deadline und auch das, dieses schnelle Buch machen müssen, dass das am Ende des Stipendiums stand natürlich, dass ein Ergebnis kommen sollte, dass da Leute darauf gewartet haben und dass das so eine Art, vielleicht eine Art Unfreiheit war. Also einerseits ist das Stipendium immer toll, man hat irgendwie Zeit, Kohle, man muss sich nicht so sorgen, aber andererseits gibt es da Leute, die dann was sehen wollen. Und also ich habe irgendwie die Vermutung, jetzt ein bisschen küchenpsychologisch vielleicht so, aber dass du nochmal zum Erdgericht zurückgehst, weil du vielleicht nochmal was machen oder weitermachen willst, ohne dass jemand so was haben will am Ende?
In dem Fall möchte ich, also ich überlege darüber ja schon noch eine Publikation zu machen. Das heißt, in dem Fall möchte ich was machen darüber. Gute Frage. Küchenpsychologie. Müssen wir auf den Wein ausdiskutieren eigentlich. Aber ja, also Stipendien Residenzen sind toll, weil sie natürlich diesen zeitlichen Rahmen stecken und man aufgefordert wird, etwas schneller zu entwickeln. Und es ist so, es ist ein bisschen wie ein Studium eigentlich. Sie legen so bestimmte Rahmenbedingungen fest, in denen muss man eben was machen. Und das ist ja auch durchaus sehr hilfreich. Und man hat den Austausch und eine andere Auseinandersetzung und das Archiv wieder oder Mitarbeiter, die einem weiterhelfen. Genau, wie findet man dann aber dazu, dass man wieder komplett eigene Arbeiten macht? Das ist halt auch so eine eigentlich Herausforderung. Oder an was arbeitet man parallel, was das ganz eigene ist? Wenn man gleichzeitig von einem, im besten Sinne von einem Stipendium ins nächste kommt, was bei mir aber gar nicht der Fall ist, aber was bei vielen der Fall ist, dass sie natürlich ständig Stipendien haben und immer wieder eigentlich abliefern müssen. Und was macht das?
Nun muss man natürlich zur Verteidigung der Residenzhäuser auch sagen, nicht jeder will ein Final sozusagen, ein Projekt sehen, ne? Oder präsentiert haben. Oder es erscheint nicht immer auch eine Publikation oder so. Es gibt Häuser, wo auch sozusagen einfach das Atelier genutzt werden kann.
Und in Melbourne war es bei mir auch nicht, ich musste ja nicht präsentieren. Also das war meine eigene, ich habe einfach dieses Studio bekommen und durfte machen, was ich wollte. Ich hätte jetzt auch nur da, keine Ahnung, tanzen können. Also das war dann schon meine eigene Arbeit, wobei ich natürlich dann in diesem anderen Wettbewerb drin steckte von der Ansin. Also schon was entstehen musste, aber das danach mache ich es ja auch für mich selber quasi weiter. Ja. Da war noch eine Frage.
Also, dass du jetzt die Dreidimensionalität irgendwie brauchst, dass man Objekte anfassen kann, von verschiedenen Perspektiven sehen kann, also von diesen zwei Dimensionen weggehst, warum?
Für mich ist es gar nicht die Frage, das nicht mehr reichen, sondern eher, dass ich, das war für mich eigentlich eine relativ, also natürliche Schlussfolgerung, bei diesen einen Arbeiten, dass ich da mit diesen Faltungen also arbeite und dass es trotzdem noch wie eine Art Bild wirkt, aber ein Bild, was so aktiviert wird im Prinzip, in dem der Betrachter sich selbst davor bewegt. Ob ich tatsächlich skulptural arbeiten möchte, also könnte ich mir auch vorstellen, weiß ich aber gar nicht, also genau, warum. Irgendwie muss es ja immer passen, so, warum macht man das? Warum nimmt man so eine skulpturale Arbeit mit in, zum Beispiel in eine Ausstellung mit rein? Und Ich finde häufig, also gerade da am Goethe-Institut stellt eben KJ Kyung-jo mit mir aus. Und er sammelt hier in Berlin allerlei von den Straßen auf und aus dem Studio und baut dann sich so Bildwerke zusammen. Und das hat er in dem Raum aber präsentiert mit ganz viel so Lattenkonstruktionen und Kupfer. Und dadurch wird auch in dem Raum selber total die Perspektive verschoben und man wird so durchgeleitet durch den Raum. Und mit seiner Arbeit funktioniert das total gut. Und ich finde, in dem Fall macht so eine Installation sehr viel Sinn, dass er so arbeitet. Und wenn man sowas Passendes findet, dann, ja, finde ich, kann das eigentlich die Bilder eigentlich einfach nur also verstärken im Prinzip auch. Oder nochmal einen anderen Blick drauf lenken. Ja, aber...
Okay, weitere Fragen noch? Sonst würde ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für diesen tollen Vortrag, für diese wunderbaren Einblicke in die Skizzenbücher, die ganz aufregend waren, und natürlich für deine tolle Arbeit. Vielen Dank, Andrea.
Vielen Dank.